Also, meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Böses mit Gutem vergelten und siegen. Böses mit Gutem vergelten und siegen. Ihr alle kennt den Spruch und den kennen die Philosophen auch aus der alten Zeit bei den Römern, bei den Griechen. Und überhaupt war der richtig in Mode. Ich habe den sogar, ich kann mich erinnern, als ich klein war, hatte meine Cousine eine Schallplatte, ein Hörspiel. Erinnert euch, wer hat sowas auch gehabt? Hörspiel? Eine ganze Reihe von uns weiß genau, von was ich rede. Und da war einmal, da ging es über Cowboys und Indianer und einmal war es Kasperl im Spukschloss oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das Ende dann von einer dieser Aufnahmen, da war dann mit sächsischem Zungenschlag, kann ich mich noch erinnern, was du nicht willst, das man dir tü, das füg auch keinem anderen zu. Und diesen Spruch, den kennen wir alle, richtig? Und es ist dieser Spruch der Philosophen, der durch die Jahrhunderte überdauert hat. Und dann traf dieser Spruch auf Jesus. Und Jesus hat jetzt mit diesem Spruch was gemacht, meine Damen und Herren. Der hat ihn vom Kopf auf die Füße gestellt. Weil etwas Nicht-Tun ist ja was Passives. Stimmt's? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, das ist richtig. Wenn du was Schlechtes tust, wird dieses Schlechte wohl wieder zu dir zurückkehren. Du säst und du erntest, das ist ein Gesetz, aus dem kommst du nicht raus. Und Jesus kommt jetzt an und denkt weiter. Er denkt einfach noch einen halben Kilometer weiter als die Philosophen. Wisst ihr, dass das wirklich eigenartig ist? Aber es gibt ja auch moderne Philosophen. Ich lese die ab und zu. Also, ich will euch heute Morgen nicht langweilen, ja? Aber es sind diese Pop-Philosophen wie Henri Lévy-Dingsbums aus Frankreich zur Zeit, der recht den Präsidenten von Frankreich beeinflusst und so. Ich lese ab und zu Artikel von denen. Und ich denke mir, die denken zu kurz. Die denken einfach nur im Rahmen des Zeitgeistes. Die denken nicht, also auf jeden Fall nicht von der Bibel her. Weißt du? Also, wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Aber Jesus hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, was du willst, dass man dir tue, aktiv, das füge du auch anderen zu. In anderen Worten, tu gute Werke, dann kommen gute Werke zu dir zurück. Es ist eine Sache, nichts Schlechtes zu tun. Es ist was anderes, Gutes zu tun. Wenn du nicht willst, dass Schlechtes passiert, dann tu keine schlechten Werke. Wenn du aber willst, dass dir Gutes passiert, dann in Gottes Namen tu Gutes. Das ist, was der Herr unterstreicht. Und das sagt er in Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten, also das ganze Alte Testament. Wenn es zusammenfasst, auf kleinstem Raum, dann sagt das Alte Testament, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihr ihnen auch. Davon hat Mose geredet und davon hat Elia geredet, die Propheten. Tu Gutes und man wird dir Gutes tun. Und jetzt ist natürlich eine Sache, Gutes zu tun. Und ich vermute mal, dass du Gutes tust. Also ich hoffe doch, dass du Gutes tust. Schau, man kann heute mit größter Leichtigkeit Gutes tun in unserer Zeit. Und zwar ist es besonders einfach, sich zum Beispiel ein Kinderhilfswerk zu schnappen. Zum Beispiel das von der Maria, Maria Prian, die uns im August, so Gott will, besuchen wird. Wir werden im August 20. Jubiläum feiern und am 5. August, wenn ich mich recht entsinne, ist sie dann bei uns und wir machen ein bisschen Happening hier und die Maria predigt und das ist doch dann eine wunderbare Sache. Aber die hat in Uganda ein wunderbares großes Werk, das mich halt so jedes Mal, wenn ich nur dran denke, mit Begeisterung erfüllt. Wir unterstützen das jetzt auch monatlich. Ich erwähne es vielleicht nochmal, wir haben letztes Jahr einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Mission gegeben, mehr als je zuvor. Das ist super, das finde ich gut, dass wir das können. Versteht ihr, dass wir nicht alles auf uns aufwenden müssen, sondern dass wir noch genug haben, um ordentlich weiterzugeben. Ne? Mission und andere Dienste hat was von uns gehabt, preis dem Herrn. Und jetzt eben auch seit Oktober, da waren die Maria. Meine Frau und ich, wir unterstützen sie schon seit mehreren Jahren mit 30 Euro im Monat. Zu unserem 10. und anderen Opfer noch dazu. Machen wir einfach so nebenbei, weil wir das wollen. Auf die Art und Weise unterstützen wir irgendwo unten ein Kind, versteht ihr, und tun was Gutes. Genau genommen tut unser Geld was Gutes. Das ist doch sehr bequem. Du bist aktiv einerseits, musst aber nicht groß was machen. Finde ich spitze. Andere, weiß ich, machen das in Indien und so. Ihr müsst allerdings Folgendes bedenken. Die Welt ist voll mit christlichen oder überhaupt mit Kinderhilfsdiensten und so. Vor allem in Asien, speziell in Indien. Ich sage euch, da wird so viel Schindluder getrieben. Du musst dir die Leute also genau anschauen. Weil du schickst da vielleicht monatlich deine 50 Euro hin oder 10 oder 20 oder wie viel auch immer. Und bei dem Kind kommen 10 Rupien an. Du, 10 Rupien sind ungefähr 20 Cent oder so. Na, und wenn du dann mal kommst vielleicht oder ein Bild haben willst von diesem Kind, dann schnappen die sich halt eines, fotografieren es und dann lassen sie es wieder in ihrem Kinder, in ihrer Kindergruppe da laufen. Also das ist, da wird ein Haufen Schindluder getrieben. Deswegen schau dir diese Werke genauer an. Wir haben seinerzeit das Charon-Waisenhaus unterstützt. Der Stefan und ich, wir waren mal in Indien. Die haben dann auch für uns Versammlungen organisiert, wunderbare evangelistische und auch Gemeindeversammlungen. Haben wir super Zeit, preis dem Herrn, der Herr war um mit uns. Aber wir haben dieses Werk angeschaut. Wir haben tatsächlich, wir saßen da und haben die Kinder in ihren Uniformen gesehen. Und ich sage euch, da war Disziplin da. Sowas in einem deutschen Kindergarten oder in einer deutschen Schule, undenkbar. Kleine Kinder, von denen du denkst, die kannst du unmöglich hüten. Das ist wie ein Flohzirkus. Die hüpfen und machen und tun. Die nicht. Sitzen da, halten den Mund. Wenn auf sie gedeutet wird, sagen sie ihren Satz auf. Ich war platt. Ich habe mir gedacht, Mann, wow, dass es sowas gibt. Da war es natürlich dann eine Freude, da ein paar Tausende abzudrücken in diese Richtung. Sie können das sehen. So, man kann heutzutage mit relativ wenig Aufwand viel tun. Wir leben in einem Land, ihr Lieben, in dem wir materiell ziemlich saturiert sind. Also wir sind, es gibt bei uns keine drückende biblische Armut. Versteht ihr, dass man nachts oder abends hungrig ins Bett muss? Das gibt es bei uns praktisch nicht mehr. Du, wenn irgendwo bei uns hier hungrig bist am Abend, dann kannst du am Bahnhof zur Bahnhofsmission fahren, da kriegst du da Butterbrot. Okay, oder was ich jetzt gelesen habe, du kannst hinter irgendwelchen Supermärkten und so weiter, kannst du einen Dumpster aufmachen, wie sagt man, den Mülleimer. Und es kann gut sein, dass da niegelnagelneue, voll gut verpackte Waren drinnen liegen, direkt aus dem Regal genommen, einfach bloß, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Du, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht dasselbe wie das Verfalldatum. Wisst ihr, Mindesthaltbarkeit bedeutet, bis dahin ist es in perfekter Form. Und dann vergeht noch Zeit, ein paar Tage, bis es dann wirklich ungenießbar wird. Aber das geht nicht so schnell. Und bei uns wird so viel, aber Millionen Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen. Man sagt sogar, ein Drittel aller Lebensmittel wird bei uns weggeworfen. Bei uns gibt es keinen drückenden Hunger. Schaut, Christen, die sich das anziehen wollen, ich will Gutes tun, die würden sich am liebsten am Marktplatz mit der Schöpfkelle hinstellen und eine Suppenküche bedienen. Versteht ihr? Dann haben sie das Gefühl, jetzt tue ich was Gutes. Ihr Lieben, darüber sind wir hinaus seit 100 Jahren. So kannst du bei uns keine guten Taten mehr tun. Okay? Denn sogar, wenn irgendjemand wirklich bedürftig ist, dann kommt sofort der Staat und füllt auf, bis du ein Einkommen hast, das auf 60% des Durchschnittseinkommens liegt. Und von 60% des Durchschnittseinkommens kannst du locker leben. Meine Frau und ich haben das einmal überschlagen vor ein paar Jahren und haben festgestellt, wir haben jahrelang unterm Sozialhilfesatz gelebt und haben uns eigentlich nicht arm gefühlt. Ich habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber es hat nicht wehgetan, es hat nicht gezwickt. So drückende Armut und diese Dinge, die gibt es bei uns so nicht mehr. Natürlich gibt es Mangel und wir können uns vielleicht nicht immer die 2000-Euro-Gitarre leisten, die wir gern hätten, versteht ihr? Oder den flotten roten Flitzer, es geht halt nicht, da muss man sich halt ein bisschen zusammennehmen. Aber gute Taten tut man bei uns anders da. Ich schlage vor, dass wir in erster Linie unser Geld, falls wir, ich sag mal, gute Taten tun lassen. Und dann uns natürlich anders nützlich machen. Und zwar, indem wir halt einfach auf der Arbeit gute Arbeit leisten. Der Herr sagt, er ist eigentlich dein Chef. Nicht dein Chef ist dein Chef, sondern der Herr ist dein Chef. Würdest du für deinen Chef anders arbeiten, wenn er der Herr wäre? Wenn Jesus jeden Morgen käme mit der Krawatte und kurzen Haaren, stell dir mal Jesus mit kurzen Haaren vor. Und ohne Leinengewand, stell dir mal vor, er hat einen Anzug an. Und ohne Sandalen, sondern mit normalen Schuhen. Aber das ist ja dann gar nicht mehr Jesus, das sieht ja dann so normal aus. Du, Jesus hat damals normal ausgesehen. Die liefen damals alle so rum. Jesus würde heute nicht mehr, versteht er, mit länglichen Haaren und einem weißen Gewand kommen, weil das macht man heute nicht mehr. Sondern er wird heute kommen in einem ganz normalen Anzug, vielleicht ein bisschen so wie ich. Wobei nicht heißen soll, dass ich Jesus bin. Ihr versteht mich schon richtig, okay? Also bitte, und tu mir jetzt haben wir hier nichts unterschieben hier. Oh, preis dem Herrn. Und ansonsten schlage ich vor, dass du Gutes tust, dadurch, dass du anderen Leuten mal, wenn sich die Situation ergibt, von Jesus erzählst, mal über deinen Schatten springt, durch schüchternes Reh, du. Ja. Mal deinen Mund aufmachst, deinen Mund, der zum Segen bestimmt ist. Na, und nicht nur lächelst, sondern tatsächlich mal ein bisschen Worte rauslässt, die andere aufbauen. Wie gesagt, da brauchst du dann ein gewisses Feingefühl dafür und du kannst die Leute nicht über den Kopf hauen mit dem Evangelium, das ist schon klar. Aber gute Werke tun ist bei uns in unserer Zeit etwas anderes als damals. Obwohl eigentlich nicht so sehr, ich meine, das ist doch Quatsch. Damals saßen die Blinden, die Bettler und so weiter am Straßenrand und dann hat es halt nicht der Staat ihnen gegeben, sondern die reichen Leute haben denen Finanzen gegeben, damit die über die Runden kamen. Solche Dinge können wir auch tun auf die Art und Weise, die ich gerade dargelegt habe. Okay, oder naja, sonst läuft mal wieder die Zeit davon hier. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Wir schlagen jetzt eine andere Richtung ein. Und zwar ist es eine Sache, gute Sachen zu tun, wenn alle zu dir freundlich sind. Okay? Etwas anderes ist es dann, wenn jemand böse zu dir ist. Und das Wort Gottes sagt im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 15: Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit, sag mal allezeit, allezeit dem Guten nach und gegeneinander und gegen alle. Also nicht nur unter Christen, wo das hoffentlich leichter ist, sondern gegen alle, auch deine Nachbarn und so weiter, auch deinen vergurkten Nachbarn, der, egal wie freundlich du grüßt, einfach nicht zurückgrüßt, der seine Bäume in den Himmel wachsen lässt und dir einfach die Sonne nimmt von deinem Grundstück. Demgegenüber sollst du auch irgendwie, mit dem sollst du auskömmlich leben. Okay, Paulus geht also davon aus, dass Christen immer wieder mal Böses passiert. Hast du das schon mal erlebt? Fühlt sich nie gut an, gell? Fühlt sich nie gut an. Na, ich habe neulich mit jemandem telefoniert, der hat mir das Wort im Mund umgedreht. Ich habe mir gedacht, das ist ja wohl ein Witz. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Typ plötzlich? Ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dann kannst du nicht Böses mit Bösem vergelten. Schau, es besteht die Gefahr der Eskalation. Es ist für dich besser, den Kopf hinzuhalten und zu leiden, als dich an einer Eskalation, einem Aufschaukeln der Situation zu beteiligen. In Lukas Kapitel 9, Vers 54 herum, könnt ihr nachlesen, könnt ihr aufschreiben, wenn ihr möchtet. Da ist es so, dass Jesus unterwegs ist. Er ist unterwegs nach Jerusalem. Und er zieht durch Samaria. Okay, Samaria, er kommt aus Galiläa, muss durch Samaria ziehen, bis er nach Judäa kommt. Jerusalem liegt in Judäa. Die Samariter und die Juden mögen sich nicht, so wie die Palästinenser und die Juden sich bis zum heutigen Tag nicht mögen. Palästinenser sind genau genommen eigentlich Samariter. Okay, das sind eine Mischung aus vielen Völkerschaften. Natürlich sind die Araber auch stark vorhanden dort. Aber nicht nur. Es gibt alle möglichen Leute, Assyrer und was nicht alles, sich dort seinerzeit niedergelassen hat oder gezwungen wurde, sich dort niederzulassen. Der König von Assyrien zum Beispiel, der hat einfach mal Leute aus seinem Reich genommen, so wie der Stalin die Deutschen, und hat die an die chinesische Grenze nach Kasachstan verpflanzt. Stalin jetzt. So hat der einfach irgendwelche Menschen genommen, der König von Babylon, von Assyrien vielmehr, hat eine Volksgruppe genommen und hat die in Samaria angesiedelt. Zack. Um eben zu sagen, hey, Juden, das ist nicht mehr euer, oder Israeliten, das ist nicht mehr euer Land. Basta. Und Gott hat es erlaubt seinerzeit. Und als dann die Juden zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, haben sie den Tempel gebaut unter Esra und Nehemia. Und die Samariter, die teilweise aus Juden bestanden und teilweise eben halt aus allen möglichen Leuten, also herkunftsmäßig, die wollten mitmachen. Aber dann kamen Esra und Nehemia und haben gesagt, hey, ihr glaubt an alle möglichen Götter und an den Herrn, den Gott Israels. Ihr müsst eure alten Götter in Rente schicken und euch an den Herrn richten. Und das haben sie nicht gemacht. Okay, und dann gab es einen Streit, und dieser Streit, der hat durch die Jahrhunderte angedauert. Und jetzt kommt also Jesus und durchzieht Samaria. Ihr erinnert euch, er war den Samaritern gegenüber nicht feindselig eingestellt, überhaupt nicht. Er hat die Frau am Brunnen in Samaria, am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4, die hat er evangelisiert, hat sie darauf hingewiesen, dass er Erlösung braucht und er der Erlöser ist. Er hat ihre ganzen Stadt, ihre Heimatstadt hat er gepredigt und hat sie zum Herrn geführt, also hat sie zu Gott geführt, hat sie mit Gott versöhnt. Super Sache. Jesus war nicht gegen die Pharisäer, gegen die Samariter. Und Jesus ist auch nicht per se gegen die Palästinenser, versteht ihr? Da gibt es auch gute Menschen. Es gibt böse Juden und gute Juden, es gibt böse Palästinenser und es gibt gute. Diejenigen, die Raketen drüber schießen nach Israel, sind nicht gut. Okay, und vielleicht besonders rechtsgerichtete Juden, die ihre eigenen Politiker erschießen, sind auch keine guten Menschen. Na, Yitzhak Rabin ist seinerzeit von so einem Typi erschossen worden. Okay, also die Leute haben da unten Probleme bis zum heutigen Tag. Jesus zieht jetzt also durch Samaria und die Leute, er kommt in ein Hotel oder in eine Herberge mit seiner Jüngergruppe. Die 12 und wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von anderen Leuten auch. 20, 25 Leute. Die wollen da übernachten. Ist ja eigentlich für jeden Hotelier gutes Geschäft, gell? Aber die Animositäten und der Hass auf die Juden ist einfach zu groß. Und Jesus bekommt kein Hotelzimmer in dieser Stadt in Samaria. Und sofort, schaut, geht Johannes und Jakobus der Puls. Sofort fangen sie an, wütend zu schnaubeln. Dampf kommt aus ihren Nüstern. Sie verwandeln sich in wilde Stiere mit Hörnern drauf. Bebend vor gerechtem Zorn gehen sie zu Jesus und sagen: Herr, willst du, dass wir es machen wie Elia, dass wir Feuer vom Himmel runterrufen? Oh ja, tatsächlich, natürlich. Weil dich ein Hotelier nicht annimmt, brennst du sei gleich seine ganze Bude ab. Merkt ihr was? Die sind dabei, Böses mit Bösem zu vergelten. Und Jesus dreht sich um, schimpft sie, staucht sie zusammen und sagt: Wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Habt ihr von meinen Predigten überhaupt gar nichts kapiert? Die Bibel sagt: Liebt eure Nächsten, das sind die Propheten und das ist das Gesetz. Sollt gefälligst dasselbe tun. Meine Lieben, das müssen wir auf unsere Mikroebene, auf unsere zwischenmenschlichsten Beziehungen anwenden, dieses Böses mit Bösem vergelten. Denn ich sag dir, dein Ehepartner, deine Kinder, alle möglichen, die werden sich dir gegenüber vielleicht mehr oder weniger absichtlich so verhalten, dass du das als böse empfindest. Er hat mir heute kein Frühstück ans Bett gebracht. Ich muss jetzt vielleicht mit einer höheren Stimme sagen. Er hat mir kein Essen ans Bett gebracht. Schau, und dann hältst du an dieser Kleinigkeit fest. Wenn er mir kein Essen ans Bett bringt, dann vergesse ich heute mal die Brotzeit für ihn. Mann sagt: Liebling, wo ist die Brotzeit? Ach, habe ich vergessen. Ja, absichtlich, du Schurkin. Und er denkt sich: Wenn sie meine Brotzeit vergisst, dann vergesse ich das Einkaufen. Fahr einfach zur Tankstelle und kauf mir da ein Sixpack. Werden wir schon sehen, wer hier das letzte Wort behält. Jetzt überleg mal, das geht. Es fängt irgendwann an und nach 3 Tagen kannst du praktisch, musst du in der Wohnung mit Handschuhen rumlaufen, weil die Atmosphäre so eisig ist. Keine schaut sich mehr an, keine spricht mehr miteinander. Ich weiß, es ist noch niemand von euch jemals passiert. Mir natürlich auch nie. Deine Frau kommt und sagt: Wenn er nichts zum Essen kauft, dann koche ich einfach nichts. Wir haben zwar noch Dosenravioli, da mische ich einfach jetzt ein wenig Hundefutter unter. Man würde schon sehen, wo er landet hier. Böses, meine Damen und Herren, mit Bösem vergelten. Es ist unweigerlich so, wenn du auf etwas Böses mit Bösem reagierst, mit einer Retourkutsche reagierst, dann denkt, das ist menschliches Denken, dann denkt der, dem die Retourkutsche, bei dem sie angekommen ist, der denkt dann: Ja, jetzt darf ich zurückschlagen. Der leitet aus deiner Reaktion das Recht zu einer Gegenreaktion ab. Gerechtigkeit, versteht ihr? Das ist falsch verstandene Gerechtigkeit. Wie du mir, so ich dir. Das kennen wir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Frau, Auge um Auge. Ja, und zum Schluss hast du dann irgendwen in Frauenhäusern sitzen oder was weiß ich auch. Pastor, komm vorbei. Du ahnst nicht, was passiert ist. Versteht ihr? Irgendwann ist das dann immer witzig. Irgendwann wird es dann zum echten Problem. Vor allem, wenn du entweder aus Bosheit oder Dummheit nicht checkst, was da abläuft. Sei doch noch da. Fahrst du, predigst du wieder so fies. Nein, überhaupt nicht. Das Wort Gottes sagt: Deine Milde soll allen Leuten kund werden. Nicht deine Überlegenheit, nicht deine Härte. Du musst Folgendes bedenken. Das Bedürfnis zurückzuschlagen, dir selber zu helfen, entspringt dem Gedanken, dass Gott dir nicht helfen wird. Gott wird dich hängen lassen. Du steckst ein, du bist der Prügelknabe, du bist der Sandsack, der Saftsack. Alle hauen auf dich ein und Gott lässt dich hängen. Gott lässt dich hängen und wenn du dir nicht selber hilfst, wird dir nicht geholfen. Ihr Lieben, dieses Denken ist aber verkehrt. Wenn du Christ bist, in dessen Adern das ewige Leben Christi fließt, ja, dann musst du bedenken, der Herr kämpft für dich. In den Sprüchen habe ich einen guten Vers gefunden. Sprüche 20, 22, da heißt es: Sage nicht, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Harre auf den Herrn. Oh Herr, harre auf den Herrn. Das bedeutet also, zwischen der Ungerechtigkeit, die du erfährst, und der Hilfe Gottes, kann sein, dass Zeit vergeht. Dass du diese Verlorenheits- und Verlassenheits- und Ausgeliefertseins- und Hilflosigkeitsgefühle hast. Da ist dann Glaube gefragt, wisst ihr? Da musst du dann sagen, ich harre des Herrn, ich werde mir nicht selber helfen, sondern ich verhalte mich so, wie Jesus sich in dieser Situation verhalten würde. Zunächst mal mit Milde und ich tue auf jeden Fall nicht weiter eskalieren. Zum Schluss hast du nämlich eine Fehde, verstehst du? Der eine Nachbar leiht sich vom anderen Nachbar einen Laubrechen aus im Herbst. Im Winter hat er diesen Laubrechen noch immer nicht. Dann denkt sich der Nachbar, ach, da steht seine Schneeschaufel. Die nehme ich jetzt als Geisel und spreche ihn dann mal an. Laubrechen gegen Schneeschaufel. Weil nämlich Schneeschaufel braucht, Laubrechen nicht. Aber der Nachbar, der checkt es nicht, versteht er? Der ist einer, der Böses mit Bösem vergilt. Der sagt, ach, tatsächlich, der hat mir die Schneeschaufel geklaut. Was mache ich denn da jetzt? Na? Fällt mir nichts ein. Da liegt Nägel unter die Reifen von dem anderen Nachbarn. Und der andere, als er sieht, was der Nachbar getan hat, schnappt sich die Schrotflinte, die der Opa nach dem Zweiten Weltkrieg in der Scheune vergraben hat. Geht immer nur, diese Dinger, die rosten ja nicht, vor allem wenn sie in Öltuch eingeschlagen sind. Mal ganz zu schweigen von dem Kaliber 50 Maschinengewehr, das da im anderen Eck liegt. Ja, die Munitionsboxen, naja, müssen wir wieder mal nachschauen, ob die noch funktionieren. Für diese so Typen, die wissen schon, was sie haben und so weiter. Also geht er hin und schießt auf den sein Auto drauf, auf den Kühlergrill. Und zum Schluss hast du eine Situation, wie man sie in Amerika kennt, die Hatfields und den McCoys. Habt ihr von denen schon mal gehört? Vielleicht irgendjemand? Meine Frau natürlich, weil alle Amis sie kennen, die Hatfields und den McCoys. Robert, bist du da? Der ist wahrscheinlich oben am Arbeiten, wa? Der kennt die Hatfields und den McCoys auch. Die Hatfields waren eine Gruppe und die McCoys eine andere und die haben sich gegenseitig, versteht er, befehdet und zwar jahrzehntelang und gegeneinander ermordet und erschossen und so weiter, also lauter übles Zeug gemacht. Ihr Lieben, wir müssen wissen, dass das auch im Kleinen funktioniert. Diese Aufschaukelei funktioniert im Kleinen genauso wie im Großen. Deswegen sagt der Herr, vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern strebt alle Zeit, sag mal nochmal alle Zeit, dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Amen. Es gibt sogar noch einen wunderbaren Vers. Und zwar ist der im 3. Mose 19, 18. Ich schlage dahin mal auf, weil der ist wirklich gut. Der klingt sehr, sehr neutestamentlich. 3. Mose 19. Was habe ich gesagt? 19, ne? Ja. Vers 18. Du sollst dich nicht rächen an den Kindern deines Volkes, nichts nachtragen. Ich weiß nicht, ob es zu dir spricht, aber zu mir spricht es. Ich war nämlich früher eine nachtragende Person. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn jemand irgendwas Übles getan hat, habe ich mir gedacht, naja, wer sagt mir jetzt, dass der sich ändert? Versteht ihr? Also habe ich den einkategorisiert, Vorsicht, übler Typ. Das ist nicht unbedingt verkehrt, sowas zu machen, die Leute zu sortieren in gute Typen und schlechte, versteht ihr? Aber manche sind einfach schlecht. Aber Jesus hat es nicht gemacht mit Petrus. Als Jesus ihn verleugnet hat, war Jesus nicht für alle Zeiten fertig mit ihm. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus ihm erschienen wäre und gesagt hätte, Petrus, es ist aus zwischen uns. Im Gegenteil. Er hat gesagt, er hat ihm einen Auftrag gegeben, nachdem Petrus sich entschuldigt hat, okay? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Es ging weiter. Es ging weiter. Er hat ihm nichts nachgetragen. Jesus hat Petrus nichts nachgetragen. 3. Mose 19, 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Warum sagt der Herr das? Weil er dich sieht, wie du handelst und dich entsprechend belohnt, preis dem Herrn. Das wird der Herr machen. Wie du dich wie sein Sohn verhältst, dann wirst du den Segen seines Sohnes bekommen. Ich bin da wirklich davon überzeugt. Ich glaube das tatsächlich. Ich glaube das wirklich. Halt mich für verrückt, aber ich glaube das tatsächlich. Wenn der Herr hier sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann heißt es, ich kann nicht verlieren, wenn ich das tue. Das bedeutet vielmehr, dass mir dein Segen entgegenkommt. Dass er einen Segen erleben wird. Wenn ich Böses mit Gutem vergelte, dann werde ich siegen. Dann wird zum Schluss der Herr die Situation so hindrehen, dass ich der Sieger bin. Oh, preis dem Herrn. Denn ich bin in seiner Hand, ich bin in Gottes Hand und nicht in der Hand eines Menschen. Was sollen wir Menschen tun, wenn der Herr für mich ist? Denkt an Jesus. Jesus wurde zerschlagen, Jesus wurde ausgezogen, völlig bekleidet, unbekleidet, an ein Kreuz gehängt, verspottet von den Soldaten. Und dort hing er dann, hilflos. Und ich sage euch mal eins, Jesus hat sich schlecht gefühlt dort am Kreuz. Er hat sich nicht gut gefühlt. Es war kein Wundergottesdienst. Es war nicht so, dass jetzt die Wolke der Herrlichkeit über ihm war und Mose und Elia mit ihm geredet haben. Das war ein paar Tage vorher. Jetzt leidet er. Jetzt leidet er wie nie ein Mensch zuvor. Die Sünden der Menschen werden auf ihn draufgepackt. Diese ganze Last, versteht ihr, die Last, die Sündenlast der Menschheit, die Verlorenheit, die Gefühle der absoluten Verlassenheit von Gott, der Gottesferne, die übermannen ihn jetzt. Es sieht wirklich schlecht für ihn aus. Es sieht wirklich schlecht aus. Und dann stirbt er. Und dann ist noch nichts vorbei. Vielmehr geht er dann mit den Sünden der Menschen beladen an den Ort der Sünder. Er geht dorthin, wo Sünder hingehen, wenn sie in ihren Sünden sterben. Und es sind die Flammen. Und dort ist er drinnen. 3 Tage und 3 Nächte. Solange bis Gott zum Schluss sagt, hey, er selber hat keine Sünde getan. Jetzt ist gut. Es ist vollbracht. Und dann kommt der Heilige Geist, holt ihn raus. Jesus wird geistlich wieder lebendig. Und er tut von den Toten auferstehen. Und als er seinen Jüngern erscheint, ist es nicht so, dass er sie schimpft und sagt, als die Soldaten kamen, habt ihr mich alle verlassen, ihr seid alle davon gerannt. Und du, Markus, als sie dich am Gewand gepackt haben, hast du dein Gewand flutschen lassen und bist nackig davon gelaufen. Schämst du dich denn nicht? Feiglinge seid ihr alle miteinander. Feiglinge. Hat er das gemacht? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oh, preis dem Herrn. Er hat für mich gesagt, hey, das war alles Gottes Plan. Was mir passiert ist, war Gottes Plan. Schau, das Verschwinden in der Versenkung, das Leiden Jesu, das war nicht dauerhaft. Das war vorübergehend. Und jetzt sitzt er schon seit rund 2000 Jahren auf dem Thron und regiert. Und ich sage euch, seitdem hat er kein schlechtes Gefühl mehr gehabt. Seitdem geht's ihm gut. Sag mal mit mir, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und wohlgemerkt, dieser Stein, ja, wurde verworfen. Der flog durch die Luft und ist wo gelandet, wo er nicht sein wollte. Der wurde verworfen. Der Stein wurde zum Eckstein eines neuen Hauses. Und zwar der Gemeinde Jesu, preist dem Herrn. Das ist der Fall. So, nur weil es jetzt mal für dich schlecht aussieht, du dürfst die Kraft des Leidens, wie das auf andere Menschen wirkt, nicht unterschätzen. Ich muss möglicherweise da noch wann anders darüber reden. Ich will das heute nicht vollstopfen mit zu viel Info. Halt dann in 14 Tagen. Die nächste Woche ist der Markus bei uns, Markus Rex. Ich lade euch ganz herzlich ein, schon am Samstag zu kommen. Am Samstag um 9 bis 16 Uhr machen wir einen Intensivtag. 7,5-stündige Botschaften, dazwischen drin immer Kaffeepausen, Gesprächspausen. Wir werden eine super Zeit haben, der Gemeinschaft. Super Zeit der Lehre. Und wenn du ein bisschen rumhängen willst, dem Haus Gottes, dann kannst du das gern tun. Wie gesagt, der Markus kommt extra aus Frankfurt an der Oder und wird predigen für uns. Wird es super gut machen. Er ist ein fantastischer Prediger, Bibellehrer. Und er wird am nächsten Sonntag dann nochmal hier sein und zu uns sprechen. Also wenn, dann komme ich wieder in 14 Tagen. Aber Leute, der Herr richtet ein Wort an uns. Ich glaube, bei Paulus war es so ähnlich. Paulus hatte diese Einstellung auch, wie Jesus er hatte. Er hat von den Menschen nicht allzu viel erwartet. Im 2. Timotheus Kapitel 4 lesen wir in Vers 16, lesen wir, dass Paulus ja in Rom war als Gefangener. Und naja, Er sollte vom Kaiser verhandelt werden. Versteht ihr, was er eigentlich ausgefressen hat, was sein Verbrechen war, das wusste kein Mensch genau zu definieren. Aber er hat halt irgendwas Falsches gemacht und die Juden haben ihn seiner Zeit dran gekriegt und die Römer mussten sich jetzt mit ihm befassen. Der Gerichtshof in Rom, der kaiserliche Gerichtshof in Rom, der musste sich jetzt mit Paulus befassen. Obwohl eigentlich gar nichts gegen ihn groß vorlag, meine Güte. Nur eine Lehrmeinungsverschiedenheit. Puh, und da gibt es ja Millionen auf der ganzen Welt dauernd. Okay. Und Paulus geht natürlich auch in die Gemeinde in Rom und der Termin, der Gerichtstermin kommt immer näher. Und alle ermutigen ihn und sagen, Paulus, demnächst stehst du vor Gericht, wir werden in Bataillonsstärke auf die Besucherränge gehen, wir werden da drinnen stehen, wenn du unten auf dem angeklagten Bänklein sitzt, wir werden Freiheit für Paulus chanten, wir werden dafür sorgen, dass die Presse positiv ist über dich, wir werden alle für dich da sein, es wird super sein, du wirst sehen, oh, Halleluja. Und Paulus lächelt die alle wissend an. Und dann kommt also der Gerichtstag. Und Paulus wird abgeführt, reingeführt in den Gerichtssaal. Und er dreht sich um und schaut die Besucherränge an. Da hocken gerade mal 2, 3, 4, 5 Personen oben. Der Rest ist alles weg. Keiner ist gekommen. Von denen, die so deutlich gesagt haben, wir stehen hinter dir, wir machen mit. Wisst ihr, es gibt immer wieder Situationen, da ist es dann der Herr und du. Und ansonsten niemand um dich herum. Kein Unterstützungsnetzwerk, sondern nur noch der Herr und du. Es gibt solche Situationen, der Herr wird die immer wieder mal zulassen, dass du tatsächlich auf ihn geworfen bist und nicht auf andere. Es ist wunderbar, ein Unterstützungsnetzwerk zu haben, Freunde zu haben, die du anrufen kannst und so weiter, die die Hand halten, versteht er, und dir über den Scheitel streicheln und sagen, es wird schon wieder. Aber wenn es hart auf hart kommt, musst du damit rechnen, dass du allein bist. Also ich sage das jetzt nicht, weil irgendjemand was unterstellen will, aber das ist ganz einfach der biblische Befund. Bei Paulus ist es nämlich auch so, im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16. Ich lese euch das vielleicht auch mal schnell vor. Da sagt er, bei meiner ersten Verteidigung vor Gericht jetzt, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Versteht ihr, die ganze Gemeinde, die ganzen Ältesten, die leitenden Mitarbeiter, alle mussten plötzlich dringend Ferien auf dem Land machen, mussten die Oma besuchen, mussten irgendwas machen und konnten nicht da sein, hatten einfach keinen Termin frei für ihn. Schaut mal Vers 17 an. Ja, da war noch mal langsam, noch nicht. Sondern alle verließen mich. Strichpunkt. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Schaut, Paulus lebt hier, 3. Mose 19, 18. Du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Du kannst den Leuten nichts nachtragen, nur dann nichts nachtragen, wenn du weißt, dass der Herr mit dir ist. Weil wir alle neigen dazu, uns aufs Fleisch zu verlassen, versteht ihr? Meine Freunde stehen hinter mir und so. Aber bei Paulus hat es nicht funktioniert, bei Jesus hat es auch nicht funktioniert. Und ich sage euch mal, die Jünger waren in meinen Augen damals die besten Menschen auf der Welt. Es gab wahrscheinlich keine besseren Menschen auf der Welt als die damals. Und die haben ihn trotzdem verlassen. Also Menschen sind halt ein bisschen so. Deswegen sagt Paulus, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der ist völlig emotional frei von der Zustimmung seiner Freunde. Die braucht er nicht, um sich gut zu fühlen. Er braucht seine Freunde nicht im Sinn von emotionaler Unterstützung. Denn, und jetzt lesen wir mal Vers 17, den ersten Vers. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Der Herr aber, ich habe ihn, als kein anderer Mensch mehr da war und er völlig auf sich zurückgeworfen war, war plötzlich der Herr da. Die Salbung Gottes war plötzlich da. Plötzlich war die Gegenwart Gottes in diesem Gerichtssaal drinnen. Paulus war nicht der kleine Verlassene, sondern er war der kühne Apostel des Lammes, der da stand. So, macht mal Verhandlung gegen mich. Leg los. Gott ist mit mir. Wisst ihr, was es dann heißt? Gott war mit mir, der hat mich gestärkt, damit durch mich die Predigt, erfüllt werde, vollbracht werde. Und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Rachen des Löwen, sag ich jetzt einfach mal, ist der römische Gerichtshof. Aus dem ist er gerettet worden. Dadurch, dass er das Wort gepredigt hat. Der Herr stand mir bei, stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde. Und alle aus den Nationen, das sind die Römer in dem Fall, hören. Paulus stellt sich hin, verlassen von allen und predigt dem Gericht das Evangelium und sagt, deswegen werde ich angeklagt, wegen dieses Glaubens. Und das Gericht sagt, aha, so, ja, da finden wir eigentlich gar nichts so Schlimmes dran, auf Wiederschauen. Und er konnte gehen, er war frei. Puh. Okay. Also ihr merkt schon, das ist so eine ziemlich interessante Sache hier, dieses Thema, Böses mit Gutem vergelten. Im Römerbrief jetzt, in Vers 12, 21, da heißt es: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das, sag mal mit mir, das Böse wird vom Guten überwunden. Ich bin mal ins Büro von jemandem zitiert worden, der so etwas Ähnliches wie mein Chef war seinerzeit, schon lange her. Ihr kennt die Person. Also das ist eine ewig lange Situation, also uralte Situation schon. Und ich kam rein, mach die Tür zu und meine ganze Föhnwelle geht mir plötzlich nach hinten, weil der mich anbrüllt, versteht er? Was soll denn das? Ja. Und dann rede ich ganz höflich und nüchtern und normal zurück, so in dem Tonfall wie jetzt halt auch heute Morgen. Brüllt mich der wieder an, da ist mir gleich, dass ich gleich nach hinten gehe, verstehst du? Wegen der Windstärke 12. Was soll denn das? Ey? Was hat denn der gefrühstückt, Mensch, ey? Brüllt wieder und ich bin wieder ruhig, ja, und bringe dann mein Argument an. Das war also hirnrissig, was der da vorgebracht hat. Voller Quatsch. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Der hat mich plötzlich angeschaut und ist in Tränen ausgebrochen. Ist in Tränen ausgebrochen. Hat sich an mich hingehängt und hat mir die Jacke vollgeflennt. Ich sagte, ich hätte jetzt gedacht, du brüllst jetzt zurück. Oh, ich habe mir gedacht, ja, das sollte so passen, gell? Ja, ich hätte jetzt gedacht. Und zum Schluss waren wir dann, versteht ihr? Alles klar und so weiter. Wir sind jetzt nie die besten Freunde geworden. Aber irgendwo in den Sprüchen heißt es, dass durch einen langen Atem ein Richter überredet wird und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Bedeutet also, dein Rumgebrülle und Rumgeblöke und das Herausstreichen der Fehler der anderen im Gespräch jetzt. Nie bringst du mir Frühstück ins Bett. Immer vergisst du meine Butterstullen für die Brotzeit. Nie kaufst du ein, wenn ich zu dir sag, du sollst. Nie kochst du was Gescheites mit diesem Hundefraß. Versteht ihr? Ja, naja, es ist nicht Gutes mit, also Böses mit Guten überwinden. Okay. Situation in Dothan. Vielleicht bringe ich das noch heute Morgen, dann haben wir, dann ist schon wieder vorbei für heute Morgen. Denn ich habe das schon mal, bestimmt schon mal gebracht in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt war. Ne, das machen wir anders, ihr Lieben. Das passt zwar auch gut. Elisa in Dothan, schau dir das mal an, wenn du möchtest. Im 2. Könige, Kapitel 6, Vers 13. Da wird der Prophet Elisa und sein Knecht, also sein Diener, sein jugendlicher Diener, von einer syrischen Armee belagert. Und diese syrische Armee, die ist eine der besten ihrer Tage, gegen zwei Mann. Einen alten Mann, dessen Tage der Kraft schon vorbei sind. Weil, versteht ihr, wenn du einen schwarzen Gürtel in Judo, Karate, Aikido, Jiu-Jitsu und was nicht alles hast, irgendwann bist du mal zu alt für die höchsten Sprünge und so. Und der junge Mann, sein Diener, der ist zu jung, der ist noch vor den Tagen seiner Kraft. Wir haben hier also die personifizierte Hilflosigkeit in Dothan. Und es kommt eine Armee und will die belagern. Und Elisa betet und sagt: Oh Herr, schlag doch diese Armee mit Blindheit. Vorher ist es so, dass er bittet: Herr, öffne doch die Augen meines Dieners. Denn der Diener, der rast, versteht ihr, der schaut am Morgen zum Fenster raus, sieht diese Armee, die ihn umzingelt. Er rennt rein zum Propheten und sagt: Elisa, Elisa, mein Vater, wir werden gleich über die Klinge springen. Die Aramäer stehen draußen und mit einer ganzen Armee. Und Elisa lächelt die Ruhe selbst und sagt: Ach, mach doch mal nichts draus. Mehr sind mit uns als mit ihnen. Und der junge Mann sagt: Nee, tatsächlich, ich habe dort 1000, 2000, 3000. Eins, zwei. 1000, 2000, 3000. Eins, zwei. Also Elisa, mit Arithmetik hast du es ja nicht so. Du hast dich verrechnet, Elisa. Und dann betet Elisa und sagt: Herr, öffne ihm die Augen, dass der sieht. Und der Herr öffnet dem jungen Mann die Augen und er sieht plötzlich, dass im Unsichtbaren, im geistlichen Bereich, Heerscharen von Engeln, ja, die Menschen hier umzingeln und dass mehr, tatsächlich mehr mit ihm sind, mit Elisa und dem Diener, als mit den syrischen Horden. Paulus sagt, wir schauen das Unsichtbare an und nicht das Sichtbare. Aber das ist natürlich knifflig, wie dieser Diener zeigt. Elisa hatte ja Übungen in solchen Dingen, schließlich war er Prophet. Dem ist sowas, der hat solche Dinge von Berufs wegen gesehen. Und dann betet Elisa und sagt, Herr, schlag doch diese Gruppe hier mit Blindheit, diese Armee. Und dann nimmt er diese und tritt vor sie hin und sagt, na, wen sucht ihr denn? Ja, den Propheten, dem hauen wir den Kopf runter. Ra, ra, ra. Und der Elisa lächelt und sagt, ach, komm, geht mit. Und dann führt er sie nach Samaria hinein, führt sie auf den Platz dort. Dort sind diese Syrer dann umzingelt von den Israeliten. Und dann betet Elisa noch einmal und sagt, Herr, tu doch ihre Augen wieder auf. Und plötzlich wird ihre Optik wieder gerade geschoben. Und sie erkennen, Mensch, wir hocken ja im Kessel. Da sind ja massenweise israelische Soldaten um uns herum. Wir sind ausgeliefert. Wir wollten den Elisa töten, jetzt hat Elisa es in der Hand, uns zu töten. Und der König sagt, mein Vater, spricht zum Elisa, soll ich losschlagen, soll ich losschlagen? Und Elisa sagt, nö, das magst du nicht. Sind doch so gut wie Kriegsgefangene. Weißt du, was du mit denen machst? Du überwindest jetzt deren Feindseligkeit mit Gutem. Du setzt denen jetzt ein Festmahl vor. Dann essen sie und trinken, hören mal die israelische Hitparade rauf und runter und dann schickst du sie wieder heim zu ihrem Herrn. Überleg mal, in Zukunft werden diese Soldaten, wenn sie wieder den Befehl bekommen, Israel zu bekämpfen, halbherzig kämpfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die werden sich im Hinterkopf immer denken, der hat uns was Gutes getan. Der hat uns was Gutes getan. Elisa, als er uns töten hätte können, hat uns nicht getötet. Er hat uns leben lassen. Ich kann nicht gegen Elisa kämpfen. Könnt ihr sehen, dass da jetzt ein innerer Konflikt tobt? Schon wenn du gut bist, bösen Leuten gegenüber, dann wird es so sein, dass in deren Herzen auch ein Konflikt tobt. Du siehst ihn von außen nicht. Aber das ist das, was die Menschen in Jerusalem seinerzeit zu Jesus geführt hat. Die haben als wütender Lynchmob Jesus ans Kreuz gebracht. 40 Tage lang haben sie dann mit ihrem schlechten Gewissen gelebt. Und plötzlich tritt am Pfingsttag Petrus vor sie hin und sagt, ihr Elenden, habt Jesus an ein Kreuz genagelt, den unschuldigen, sündlosen. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Und da kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2, da ging es ihnen durchs Herz. Die haben sich furchtbar gefühlt, nachdem sie Jesus gekreuzigt haben. Der Arm, versteht ihr, den lahmen Arm, den er geheilt hat, der hat zum Schluss gebrüllt, hat sich ausgestreckt gegen Jesus und gebrüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und nachdem Jesus dann tot war und die ihn tot gesehen haben und die Menschen wieder nüchtern geworden sind und aufgewacht sind, haben sie festgestellt, Mensch, der Arm, den er geheilt hat, der hat jetzt eine Faust geballt und hat Jesus verurteilt. Die haben sich schlecht gefühlt, schlecht, schlecht. Und als Petrus dann kam und gesagt hat, es gibt für euch die Möglichkeit der Vergebung, Jesus lebt, haben sie gerufen, ging es ihnen durchs Herz und sie haben gesagt, was müssen wir tun, ihr Brüder, Männer, Brüder, dass wir gerettet werden? Und Petrus sagt dann, tut Buße und glaubt an den Namen des Herrn. Und so sind dann Tausende von Menschen gerettet worden damals. Diejenigen, die kreuzigt ihn gebrüllt haben, die sind plötzlich auf ihren Knien und flehen um Vergebung. Es wäre nie passiert, wenn Jesus zurückgeschlagen hätte. Versteht ihr, wenn Jesus Blitze wie Zeus Blitze aus dem Himmel geschickt hätte nach der Auferstehung? Ja, du hast auch laut gebrüllt. Tschaka! Hat er alles nicht gemacht. Ihr Lieben, wir werden es in 14 Tagen nochmal weiter studieren. Es gibt noch Sachen zu sagen, die ich heute Morgen nicht gesagt habe über dieses Thema. Halte ich für elementar wichtig, für ganz grundlegend für einen vernünftigen christlichen Wandel. Und denk dran, wenn du Gutes, Böses mit Gutem vergilst, wirst du siegen, denn der Herr ist mit dir. Paulus war in Fesseln im Philipper 1, 19 und sagt, ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Die Fesseln schauen jetzt schlecht aus, aber ich bin gekettet an die Soldaten des Kaisers selber. Und die bekehren sich einer nach dem anderen. Immer wenn Schichtwechsel ist, kommt ein neuer und der bekehrt sich auch zu Jesus. Und so hat Paulus bis in den Kaiserhof hinein evangelisiert damals. Müsst ihr euch mal vorstellen. So ungefähr so, wie wenn du plötzlich einen direkten Draht ins Weiße Haus hast. Na, da können sie ja göttliche Hilfe gut brauchen zurzeit. Sag mal mit mir, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen. Es gibt noch viel darüber zu sagen, machen wir von anders. Machen wir vielleicht in 14 Tagen, so Gott will. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.